Ja, also zu meiner Person kurz. Der Name steht drauf, Detlef Wagner. Ich bin 51 Jahre, man sieht es vielleicht nicht so ganz. Ja. Es ist auch wirklich so, steht zumindest in meinem Personalausweis. Und es ist auch nicht so, dass ich mich jetzt mehreren Schönheitsoperationen unterzogen habe. Ich wohne in Weinsberg mit meiner Frau Lydia. Wir haben dem Herrn sei Dank 4 gesunde Kinder. Und wir dürfen auch in der Gemeinde dienen. Ja, und ich arbeite jetzt seit über 15 Jahren in Weinsberg als niedergelassener Arzt für Allgemeinmedizin, auch mit Schwerpunkt Naturheilverfahren. Ja, und bevor ich dann Christ werden durfte, da bin ich Wege gegangen, die dem Herrn nicht gefallen. Ich habe so ziemlich alles von dem, über was ich heute spreche, nicht alles, aber doch das meiste durchlebt, bin also wirklich Wege gegangen, die verkehrt sind, dunkle Wege, finstere Wege. Ich kannte keine anderen Wege. Ich bin in einer Familie groß geworden, wo keiner gläubig war. Mein Vater hat zwar ab und zu das Wort Gottes auch mal in den Mund genommen, von seiner Mutter kannte er dieses Wort oder von den Eltern, aber direkt in der Nachfolge stand keiner von meinen Eltern. Ich hatte auch ein ziemlich zerrüttetes Ehehaus oder Elternhaus gehabt, bin dann mit 15 Jahren von zu Hause weggezogen und habe dann mit 17 Jahren eine eigene Wohnung gehabt, habe dann alles Mögliche probiert, Frieden in meinem Herzen, in meiner Seele zu bekommen, mit Alkohol und mit Festen und mit Frauen und Motorrädern und Tabletten, und es war wirklich eine schlimme Zeit, und es ist eigentlich wirklich nur der Gnade Gottes zu verdanken, dass ich da nicht irgendwann dort zum Alkoholiker geworden bin, dass ich nicht da ganz tief gefallen bin, dass ich auch sogar das Abitur noch machen konnte unter diesen Umständen. Später dann auch, nachdem ich aus dem Osten Deutschlands in den Westen aussiedeln durfte, nach einem kurzen Zwischenstopp im Gefängnis aus politischen Gründen, ja, durfte ich dann auch Medizin studieren. Und nachdem ich dann Medizin studiert hatte, hätte man eigentlich sagen können, die meisten so, die dann in die Praxis kamen, die hatten gedacht, naja, also das ist einer, der hat es eigentlich geschafft und der ist ja, hat ja eigentlich ein Leben, das ist ja richtig gut. Er ist Arzt und hat Familie, gesunde Kinder, hat sein Auskommen und Auto und Haus und alles. Aber dem war nicht so. Ich denke, jeder, der weiß, was diese okkulten Heilverfahren, diese unbiblischen Heilverfahren für Auswirkungen auf unsere Seele haben, der kann sich vorstellen, was in dieser Zeit, auch als ich selbst zwar Arzt war, aber doch selber bedürftig war, was da in meinem Leben eigentlich ablief. Ich war sehr schwermütig, ich war sehr niedergeschlagen oft, ich hatte sogar mit Selbstmordgedanken zu kämpfen, und das Schlimmste eigentlich, was für mich war, waren zwei Fragen meines Lebens. Das eine, die Frage nach dem Sinn des Lebens, die ich eigentlich nie finden konnte im Studium und durch Lesen von vielen Schriften und auch durch Reisen nach Indien zu Yogis, habe mich auch da mit der Philosophie des Buddhismus und des Hinduismus und mit vielen anderen Dingen beschäftigt, Psychologie und alles, Anthroposophie, aber nichts konnte mir wirklich Frieden bringen. Ich habe mich hingegen in viele, viele unbiblische Verfahren da hinein, ja, gesteigert, kann man sagen. Ich habe Kurse besucht für Homöopathie, Akupunktur, habe Leuten auch empfohlen, Yoga und autogenes Training, habe da sogar Leute dann in der Praxis, wenn ich nicht weiter wusste mit meinem Rat, habe ich dann die Leute zu Geistheilern geschickt. Also ich war wirklich ganz tief drinne gewesen, und damals dann hat meine Frau, ja, mich in die Gemeinde genommen und hat gesagt, komm doch mal mit uns in die Gemeinde und schau dir das mal an. Ich bin dann mitgegangen und habe am Anfang gedacht, wozu soll ich da 2 Stunden sitzen? Das sagt mir doch eigentlich gar nichts. Bin dann immer nach den Gottesdiensten so schnell wie möglich nach Hause gegangen. Aber nach einer Weile habe ich dann gemerkt, dass das Wort Gottes sehr wohl mir was zu sagen hat und dass es in mein Leben hineinreden möchte. Dass es nämlich genau diese beiden Fragen mir beantworten kann. Die Frage nach dem Sinn des Lebens und die Frage, was kommt nach dem Tod? Ich hatte damals sehr viel Angst vor dem Tod, vor dem Sterben. Als Arzt wird man ja natürlich in außergewöhnlicher Weise mit dem Tod konfrontiert. Und ich habe mir immer wieder ausgemalt, was wird sein, wenn du mal von dieser Erde gehst. Ich habe dann wirklich richtige Panik bekommen. Je älter ich wurde, habe ich mir immer gedacht, jetzt hast du noch so und so lange vielleicht zu leben. Im Schnitt kann man sich das ja so ausrechnen. Aber es war mir wirklich bange. Und ja, dann durfte ich durch das Wort Gottes einfach umkehren. Ein Bruder aus der Gemeinde, der kam damals auch in meine Praxis und er wollte sich behandeln lassen und ich sagte ihm dann, also mit herkömmlichen Mitteln kann ich dir da nicht helfen, ich könnte dir eine homöopathische Behandlung machen. Da sah er die ganzen Kügelchen in meinem Schrank liegen und dann hat er sich gedacht, dieser Mann braucht Hilfe. Ich war damals noch nicht gläubig, aber ich denke, Gott hat mich damals schon gezogen. Dann hat er mir ein Buch gegeben, das ist hinten ausgelegt, von Georg Müller, Homöopathie, Heilkraft durch Verdünnen. Sehr gutes Buch und das habe ich damals gelesen. Und als ich dieses Buch gelesen habe, habe ich zu meiner Frau gesagt, die Homöopathie hat in meinem Leben nichts mehr zu suchen. Ich habe dann in der Praxis Zettel verteilt und auch in den Apotheken in Weinsberg, habe dann auch gesagt, dass ich das nicht mehr möchte, habe es auch biblisch begründet, das war wenige Tage vor meiner Bekehrung und habe dann wirklich von diesem Tag an nie wieder Homöopathie gemacht, habe hingegen alle anderen Dinge auch aus meinem Leben nach und nach herausschaffen dürfen. Die Leute haben natürlich in Weinsberg gedacht, er ist verrückt geworden. Sie haben wirklich gesagt, er hat den religiösen Wahn. Sie haben dann versucht, mir Hilfe anzubieten, aber ich durfte ihnen dann eigentlich bessere Hilfe anbieten und habe ihnen das auch dann immer wieder in persönlichen Zeugnissen erklärt. Das war vielleicht auch ganz gut so. Ich hatte ja manchmal den Leuten noch homöopathische Mittelspritzen aufgeschrieben, habe dann gesagt, kommt in einer Woche, dann spritze mir das. Dann kamen die Leute plötzlich, sage ich, ich mache das nicht mehr. Habe ihnen das natürlich dann begründet, habe dann Zeugnisse auch gegeben. Gott hat mir dann Mut geschenkt. Wie gesagt, das war dann kurz vor der Bekehrung, als ich mich dann bekehren durfte, dann habe ich dann zur Ehre Gottes seit diesen 15 Jahren eigentlich, man kann sagen, fast täglich die Möglichkeit, Menschen von Christus zu erzählen, Menschen auch wirklich zu sagen, dass er unser Erlöser ist, wie schön es wirklich ist, erlöst zu sein, und habe wirklich das wichtigste Heilmittel, was wir Menschen von Gott empfangen haben, das Evangelium, auch in meinem Schränken, da wo früher die ganzen homöopathischen Mittel und die ganzen Nachschlagewerke zur Homöopathie und Akupunktur standen, da sind jetzt evangelistische Literatur und Traktate und CDs und Kassetten. Und es ist für mich wirklich eine große Freude, dass ich umkehren durfte und dass ich wirklich jetzt ein sinnerfülltes Leben führen darf und auch sehen darf, wie Gott mich gebraucht. Ja, und ich möchte einfach da zur Ehre Gottes jetzt genau so ein paar Gedanken aus dem Psalm 107 einfach mal vorlesen. Eigentlich Gedanken, die mich auch so erfüllen, wenn ich so zurückdenke an die Zeit, was es wirklich für ein Geschenk ist, dass der Herr mich erlöst hat, dass er mich wirklich von diesen verkehrten Wegen auf den Weg des Lebens geführt hat und ich Buße tun durfte für diese ganzen ungöttlichen Verfahren, die ich in meinem Leben da angewendet habe, für die große Not, die ich in die Herzen von vielen Menschen hineingebracht habe. Ich lese mal kurz die ersten 21 Zeilen aus dem Psalm 107. Danket dem Herrn, denn er ist freundlich und seine Güte währet ewiglich. So sollen sagen, die erlöst sind durch den Herrn, die er aus der Not erlöst hat und die er aus den Ländern zusammengebracht hat, vom Aufgang zum Niedergang, von Mitternacht und vom Meer. Die Irre gingen in der Wüste in ungebahntem Wege und fanden keine Stadt, da sie wohnen konnten, hungrig und durstig und ihre Seele verschmachtete. Die zum Herrn riefen in ihrer Not, und er errettete sie aus ihren Ängsten und führte sie einen richtigen Weg, dass sie gingen zur Stadt, da sie wohnen konnten. Die sollen dem Herrn danken für seine Güte und für seine Wunder, die er an den Menschenkindern tut. Dass er sättigt die durstige Seele und füllt die hungrige Seele mit Gutem. Die da sitzen mussten in Finsternis und Dunkel, gefangen in Zwang und Eisen. Darum, dass sie Gottes Geboten ungehorsam gewesen waren und das Gesetz des Höchsten geschändet hatten. Dafür ihr Herz mit Unglück geplagt werden musste, dass sie da lagen und ihnen niemand half, die zum Herrn riefen in ihrer Not, und er half ihnen aus ihren Ängsten und führte sie aus Finsternis und Dunkel und zerriss ihre Bande. Die sollen dem Herrn danken für seine Güte und für seine Wunder, die er an den Menschenkindern tut. Dass er zerbricht eherne Türen und zerschlägt eiserne Riegel. Die Narren, so geplagt waren um ihrer Übertretung willen und um ihrer Sünden willen, dass ihnen ekelte vor aller Speise und sie todkrank wurden, die zum Herrn riefen in ihrer Not, und er half ihnen aus ihren Ängsten. Er sandte sein Wort und machte sie gesund, und er rettete sie, dass sie nicht starben. Die sollen dem Herrn danken für seine Güte und für seine Wunder, die er an den Menschenkindern tut. Ja, das möchte ich auch gerne tun, dem Herrn danken und ihn preisen auch mit diesem Zeugnis und mit diesen ganzen Ausführungen der nächsten Tage, weil ich denke, dass auch die vielen Berichte und eigenen Patienten, ja, Erfahrungen auch zeigen werden, wie groß Gott ist, dass Gott eben nicht nur in meinem Leben lebendig eingegriffen hat, sondern dass Gott in der Lage ist, wirklich auch viele, viele Menschen, die auf verkehrten Wegen sind, einen rechten Weg zu führen. Und dafür hat er wirklich sein Wort gesandt, damit er uns gesund macht. Und um Gesundheit soll es ja gehen, aber Gesundheit im biblischen Sinne, ja. Es ist ja das, wo die große Not heute ist, dass wir von Gesundheit oft reden und eigentlich meinen wir damit ja unser körperliches Wohlergehen. Und das ist auch ein Problem, dass wir in einer Zeit leben, wo einfach auch die Gesundheit, wo der Körper, wo das Wohlergehen, das Wohlfühlen, die Wellness und alles, was damit verbunden ist, einfach wirklich zum Götzen geworden ist, ja. Und ich denke, ein Stück weit haben wir uns da auch angepasst. Ich muss es selber auch immer wieder erkennen. Und ein Stück weit, ja, ist auch dieses Problem in unsere Gemeinden eingedrungen. Und das kann ich wirklich sagen, dass dieses Eindringen in die Gemeinden wirklich zum Teil weit, weit vorangeschritten ist. Und deswegen denke ich, brauchen wir wirklich Aufklärungsbedarf, weil Krankheit ist ein ganz normaler Vorgang in unserem Leben, eine Situation, in die Gott uns immer wieder hineinstellt. Und da ist eben die Frage, wie gehe ich damit um? Ja? Wie kann ich Wege finden, die Gott wohlgefällig sind? Worauf sollte ich achten? Was sollte ich meiden? Und vor allem eben auch, wozu lässt Gott Krankheit und Leid zu? Und ich denke, wenn wir dann morgen auch vertieft in dieses Thema gehen, dann wird es uns dann auch leichter fallen, auch so manche Krankheit und manches Leid auch aus seiner Hand zu nehmen, wenn wir begreifen, dass Gott da einen ganz tiefen Sinn hineingelegt hat, auch für seine Kinder Gottes, die zwar erlöst sind, aber noch nicht im Himmel sind, die zubereitet werden für die Ewigkeit und die eben auch, oder denen eben auch Leid und dieser Glaubenskampf verordnet ist, damit wir eben auch in diesen Dingen lernen und Hilfe und Halt nicht in unbiblischen Dingen, sondern allein bei ihm, beim Arzt aller Ärzte suchen. Ja, und da wollen wir einfach mal überlegen, ja, mit was wir heute eigentlich so konfrontiert werden, wenn wir so in die Welt hineinschauen, wenn wir also krank werden und dann, ja, das Verlangen haben, gesund zu werden und natürlich auch zu Recht sagen, jetzt müsste man doch einen Arzt aufsuchen oder einen Heiler, dann ist eben die Frage, was ist eigentlich heute los oder was geschieht heute, wenn wir in eine Arztpraxis gehen? Ja, und wenn wir wirklich mal die Situation heute so sehen, dann können wir wirklich begreifen, warum Gott in seinem Wort uns mit vielen Worten auch da gewarnt hat. Das, was wir eben vorhin auch hörten, dass wir die Geister prüfen sollen. Ich will mal ein paar Zeilen zur Einladung aus dem Wort Gottes vorlesen, die uns einfach zeigen, ja, dass wir wirklich in einer Zeit der Verführung leben. Da steht zum Beispiel in 1. Timotheus 4,1, der Geist aber sagt deutlich, dass in den letzten Tagen werden etliche von dem Glauben abtreten und anhangen den verführerischen Geistern und Lehren der Teufel. Dann 2. Timotheus 3,13, mit den bösen Menschen aber und Verführerischen wird sie länger, je ärger sie verführen und werden verführt. Offenbarung 12, Vers 12b, weh denen, die auf Erden wohnen und auf dem Meer, denn der Teufel kommt zu euch hinab und hat einen großen Zorn und weiß, dass er wenig Zeit hat. Und dann diese berühmten Zeilen aus Matthäus 24, 3 bis 5, die Endzeitrede Jesu. Und als er auf dem Ölberg saß, traten zu ihm seine Jünger besonders und sprachen: Sage uns, wann wird es geschehen? Und welches wird das Zeichen sein deiner Zukunft und des Endes der Welt? Jesus aber antwortete und sprach zu ihnen: Seht zu, dass euch nicht jemand verführe. Und ich denke, gerade in diesem Zeitalter der Verführung leben wir jetzt ganz intensiv. Der Alexander Seibel, der hat mal so schön und treffend formuliert, dass wir in ein magisches Zeitalter eingetreten sind, wo eben durch lügenhafte Zeichen und Wunder der Antichrist versucht, den Weg und den Boden für sein Kommen vorzubereiten. Wir werden in diesen Tagen sehen, wie viel Verführung, wie viel Zauberei, falsche Wunderheilungen und Dinge da wirklich jetzt zunehmend laufen. Man kann sagen, wirklich die letzten Jahre, also nicht nur ganz langsam steigen, sondern sprunghaft. Ihr habt das sicher gemerkt, ja? Als ich damals in Weinsberg mich niedergelassen habe, vor 15 Jahren, hat eigentlich von den ganzen Ärzten, das sind ungefähr so 10 Ärzte außer mir dort, fast keiner solche Heilverfahren gemacht. Ja, und ich habe mich dann vorgestellt, habe gesagt, ich mache Homöopathie und dies und jenes. Die haben mich da ausgelacht und haben gesagt, was wollen Sie denn da mit diesem Quatsch, da wird keiner kommen und sowas wollen die Leute ja gar nicht. Wenige Zeit später, eigentlich muss man nicht mal bis jetzt schauen, wenn man schon ungefähr 6, 7 Jahre später geschaut hat, man kann sagen, jetzt mittlerweile von den Ärzten, wir sind jetzt insgesamt vielleicht so 12, 13 Ärzte, bin ich, kann man sagen, der Einzige, der keine übersinnlichen Heilverfahren in der Praxis anbietet. Das hat sich also wirklich in den wenigen Jahren exponentiell, also so schnell gesteigert. Und ich denke, diese Steigerung, dieses Tempo, das wird so bleiben, Geschwister. Ich denke, da werden wir wirklich auf der Hut sein müssen und es werden eben noch viele Verführungen in diese Richtung kommen. Und wenn wir heute in Arztpraxen gehen, selbst in Universitätskliniken, in Kurkliniken, wir werden überall mit unbiblischen Heilverfahren konfrontiert. Es ist so im Kommen und es ist so normal geworden, auch in Ärztezeitungen tut man solche Dinge propagieren. Also ich kann euch dann später zeigen, jetzt allein die letzte Woche, ständig Riesenwerbung für Homöopathie, praktische Anwendung, Kursangebote. Es gibt sogar Fortbildungspunkte, wir Ärzte müssen uns auch fortbilden, da gibt es dann so Fortbildungspunkte, kann man sammeln durch Kurse über Homöopathie. Also es ist wirklich nicht zu glauben und da müssen wir eben aufpassen, dass wir da wirklich den Kurs behalten. Und wie gesagt, das sind nicht Dinge, die jetzt nur in der Welt geschehen, sondern das sind Dinge, die auch sich mitten in unseren Gemeinden abspielen. Ich werde euch einige Beispiele dann nennen. Das sind also wirklich ganze Gemeinden betroffen, die wirklich richtig verseucht, muss man sagen, sind von solchen Dingen. Wir hatten das auch selbst in Odessa von der Missionsreise gesehen, eine ganze Gemeinde, die eigentlich sonst bibeltreu ist, aber sie war wirklich infiltriert von übersinnlichen Heilverfahren. Oder auch Bibelschulen, Bibellehrer machen an den Schülern zum Teil Homöopathie, Akupunktur. In Argentinien war da ein Fall, wo ein Bruder uns damals um Hilfe bat. Und so kann man überall schauen, ist das wirklich eine ganz, ganz große Not. Und auch wir in unserer Gemeinde mussten auch damals auch eine Schwester ermahnen und sie ist dann auch aus der Gemeinde gegangen, weil sie sich auch nicht sagen lassen wollte, dass sie auch in der Gemeinde nicht diese Dinge vertreiben soll. Ja, und da könnte man so viele Beispiele nennen, aber der Zeit wegen wollen wir jetzt da doch weitergehen. Vielleicht noch, bevor wir dann anfangen, noch die Frage, warum ist so eine große Offenheit für solche Verfahren? Ich denke, das hängt eben zum einen damit zusammen, wie wir schon sagten, dass die Gesundheit in unserer Leistungsgesellschaft doch den höchsten Stellenwert hat, auch nach den Umfragen, die man so macht. Es ist einfach der Wunsch da, so schnell wie möglich und mit allen Mitteln, um jeden Preis, wie Samuel Pfeiffer in seinem Buch sagt, gesund zu werden. Und ja, da ist einfach jedes Mittel recht. Und diese Branche eben Fitness, Wellness, Heilverfahren, Schönheitsoperationen, das schießt eben wie Unkraut aus der Erde. Und es ist aber auch in gläubigen Kreisen oft so, dass man der Meinung ist, nur ein gesunder Reichsgottesarbeiter ist ein wertvoller und guter und von Gott gesegneter Christ. Das ist auch leider falsch. und wird aber in vielen Gemeinden auch so gesehen. Ja. Also ich werde mit vielen Patienten, Geschwistern eigentlich in dem Herrn konfrontiert, die da auch mit völlig falschen Vorstellungen da ankommen, die man da wirklich auch von Wort Gottes her aufklären muss. Dann ist es oft unsere fehlende Geduld. Ich schließe mich da nicht aus. Ja. Es ist mir auch wirklich schon gegangen, dass ich Kopfschmerzen hatte und ehe ich mich versah, hatte ich Tropfen eingenommen und merkte dann, Mensch, ich habe ja noch nicht einmal zum Herrn gebetet. Ja. Und das ist einfach so bei uns drinnen, ja, sobald man krank ist, man muss so schnell wie möglich wieder funktionieren. Ja. Und zu selten stellen wir uns dann die Frage, wozu lässt eben Gott diese Krankheit zu? Ist sie möglicherweise Bestandteil seines weißen Heilsplans mit mir? Dann ist ja auch die Enttäuschung von der ganzen medizinischen Wissenschaft mit all ihren vielen Apparaten und Technik einfach eine Enttäuschung auf manchmal von Medikamenten, die vielen Nebenwirkungen auch, die Angst machen. Ja, diese ganzen Erwartungen an diese moderne Medizin haben sie eben nicht erfüllt. Ja. Und damit verbunden ist eben auch dann die Enttäuschung von der fehlenden Zuwendung der Ärzte oder von medizinischen Personalen da, greifen eben diese übersinnlichen oder diese alternativen Heilverfahren in diese Lücke hinein und bieten dann eine sogenannte ganzheitliche Therapie an. Und die nehmen sich oft wirklich ganz viel Zeit, diese Leute. Ja. Ich habe damals auch zur Erhebung einer homöopathischen Anamnese, in einem solchen Gespräch manchmal, da war 1-2 Stunden gar nichts gewesen. Ne? Die Leute sind eigentlich nicht dadurch irgendwie besser oder gesünder geworden, obwohl es doch diese Wirkung gibt, werden wir noch dazu kommen, aber allein die Zuwendung schon, die war für die Leute etwas ganz Gewaltiges. Das kannten die gar nicht, dass ein Arzt sich so lange Zeit nimmt. Ja, ja, dann gibt es eine gefährliche Meinung, weit verbreitet, wer heilt, hat Recht oder alles, was hilft, ist gut. Eine fehlende kritische Betrachtung der Dinge. Und dann ist es ja so, dass eben alternative Heilverfahren, die vor allem asiatische Heilverfahren betreffen, oft gemeinsam mit einer verführerischen Lehre oder Philosophie angeboten werden, die eben genau diese innere Lehre füllen dann, in der der Mensch halt steht ohne Gott. Und da hat eben haben diese Heilverfahren eine ganz große Chance, da in die Seele dieser Menschen hineinzukommen. Und dann ist es ja auch so, dass der gefallene Mensch mit seinem ganzen Wesen von Natur aus das Bedürfnis hat, sich zu den Mächten der Finsternis hin zu bewegen. Es ist wie eine magische Anziehung zum Bösen. Also ich habe das damals wirklich so erlebt. Ich bin immer tiefer in diese Dinge hineingekommen. Es war wie eine Sucht. Und ich denke, erst wenn man wirklich dann Gott begegnet und wenn er uns dieses neue Herz schenkt, dann beginnen wir, diese Werke des Satans immer mehr zu erkennen und auch zu hassen oder zu ja, einfach ernst zu nehmen. Ja. Und dann ist ja auch so, dass auch bei uns Gläubigen ist ja das Fleisch ein realer Bestandteil des Glaubenslebens und dort kann der Satan eben auch ansetzen. Wir sind ja leidensscheue Kreaturen, ja, auch als Christen, ja, weil es da wirklich wunderbare Vorbilder auch gibt, auch die ich kenne, auch Patienten, Geschwister, wo ich wirklich staunen muss, wie Gott sie durchträgt und was sie wirklich für ein Aufschauen haben nach oben in diesen Leiden. Aber in der Natur der Sache, auch, ich schließe mich da nicht aus, sind wir leidensscheue Kreaturen, wir Männer sowieso, ja. Ja. Und dann ist ja so, dass früher, wenn wir so in das Alte Testament schauen, da waren ja oft so äußerlich sichtbare Götter und Götzen, Baal, Aschera-Bilder, goldenes Kalb, die so als Götzen, als erkennbare, ja, finstere Dinge da vor Augen standen. Heute ist es ja so, wie die Bibel sagt, erscheint der Satan im Gewand, im frommen Gewand als Engel des Lichtes und zum Teil auch mit Bibel und mit gebetsartigen Ritualen, nennt man zum Teil auch weiße Magie, wo man einfach so kaum erkennen kann. Ja? Und da deswegen gewinnt eben auch diese alternativen, unbiblischen Heilverfahren auch immer mehr an Bedeutung im Leben auch der Menschen und auch der Kinder Gottes. Ja? Jetzt ein paar Grundbegriffe noch über diese Heilverfahren oder was es eigentlich auf sich hat. Was heißt eigentlich Alternativmedizin? Ja? Wir wissen ja, es gibt eine sogenannte Allopathie, die Schulmedizin, eine klassische Medizin. Ja? Und ja, früher war das ja ganz normal, dass man eigentlich nur schulmedizinisch behandelt hat oder meistens behandelt hat. Und heute ist das ja alles ein bisschen gemischt. Ja? Und eigentlich war es früher ganz normal, wenn man zum Arzt geht, dann bekommt man eben die üblichen Medikamente, Antibiotikum, Aspirin, Beta-Blocker für Blutdruck oder man bekommt eine Operation, eine chirurgische Therapie oder Bestrahlung bei Krebs oder Cortison, Gaben, Salben bei Neurodermitis und so. Das sind alles Dinge, die man so kennt. Und weil diese Dinge eben oft Nebenwirkungen haben, da sucht man eben nach Alternativen, nach einer sogenannten sanften Medizin, nach biologischen, sogenannten natürlichen, ganzheitlichen Methoden, wobei eben dieser Begriff der ganzheitlichen Therapie eben da völlig falsch ist, weil es eben nur in biblischer Sicht gesehen eine ganzheitliche Therapie oder Behandlung gibt. Und dann ist ja auch das Verführerische, dass eben diese alternativen Heilverfahren oft zusammengefasst werden unter dem Begriff der Naturheilverfahren. Hier habe ich zum Beispiel eine Zeitschrift-Einladung zum ärztlichen Kongress, ärztlicher Naturheilverfahren und Regulationsmedizin. Ja, wenn man dann da reinguckt, könnte man denken, naja, Naturheilverfahren, aber dann tauchen diese ganzen Dinge dann auf, wie Yoga, Qigong, Akupunktur, Kinesiologie, Elektroakupunktur nach voll, gut, das ist vielleicht weniger, Homöopathie und. Ja, also da wird das alles miteinander vermischt. Der Diabolos, der Teufel, der Verdreher, der schafft es wirklich perfekt, diese Dinge zu vermischen. Wir werden später auch noch dazu kommen, wie auch da in der Pharmaindustrie leider auch diese Dinge nicht ganz getrennt werden, wie auch die Werbung in den Zeitschriften auch da so, so verführerisch sind, dass man wirklich manchmal denkt, man bekommt ein pflanzliches Mittel, aber es verbergen sich da unbiblische Dinge dahinter. Ja, ich habe ja auch diese Ausbildung dann gemacht für Naturheilverfahren und man kann wirklich sagen, diese klassischen Naturheilverfahren, die beinhalten wirklich eigentlich nur natürliche Reize, wie zum Beispiel Kälte oder Wärme oder Licht, Luft, Wasser, Erde, Bewegung, Ernährung, Heilkräuter, also Phytotherapie, pflanzliche Therapie oder dann eben noch so andere Dinge, Wickel oder so. Wir werden dann später noch darauf kommen. Und dieser Begriff okkulte Heilverfahren, okkult heißt eigentlich geheim, verborgen, also ein Heilverfahren, eine Heilmethode, die man nicht auf den ersten Anhieb als übersinnlich oder esoterisch, als unbiblisch erkennen kann und wo man also schon wirklich genau hinschauen muss. Als Beispiel gibt es ja zum Beispiel manche kennen das, die zur Krebsvorsorge vielleicht schon mal waren, da macht man ja zum Beispiel eine Untersuchung beim Arzt auf okkultes Blut im Stuhl, auf verborgenes Blut im Stuhl, ja. Das ist verborgen, das heißt, das Blut sieht man nicht, das kann man nur nachweisen, indem man diese Untersuchung macht, indem man mit einer Entwicklerlösung das dann eben sichtbar macht. Ja. Und diese Entwicklerlösung, kann man sagen, die ist das Wort Gottes, ja. Das Wasserbad des Wortes, das wollen wir in diesen Tagen gebrauchen. Hier habe ich zum Beispiel eine okkulte Mittelfußfraktur von einem Chirurgen diagnostiziert, das heißt, er konnte selbst mit bildgebenden Verfahren, selbst mit einer normalen Röntgenaufnahme, nicht diese Fraktur, diesen Knochenbruch erkennen und er hat dann veranlasst ein Sintigramm und ein Kernspintomogramm, also noch genauere Verfahren. Und dann erst hat man gesehen, was sich dahinter verbirgt. Und so ist es auch mit diesen Heilverfahren, dass man also ganz in die Tiefe schauen muss. Man braucht also wirklich Leitung von oben, man braucht den Geist Gottes, man braucht die Gnade Gottes, um wirklich zu erkennen, um was für Heilverfahren handelt es sich da wirklich. Ja, wir wollen dann starten mit dem ersten Heilverfahren, mit der Homöopathie. Und ich denke, dieses Wort Homöopathie hat sicher schon jeder mal gehört. Hinter diesem Wort Homöopathie, es kommt von Homion und Pathie, aus dem Griechischen von ähnlich, Homion ähnlich und Pathie leiden, das heißt, es beruht, oder dieser Name rührt von diesem einen Prinzip. Es gibt ja vier Behandlungsprinzipien in der Homöopathie und ein Prinzip ist ja dieses Ähnlichkeitsprinzip, wo man Gleiches mit Gleichem heilt. Wir kommen noch dazu. Und das verbirgt sich in diesem Wort Homöopathie. Man hat in dem Jahr 2005, also vor 3 Jahren, Umfragen gemacht. Und man hat bei diesen Umfragen hat man dann festgestellt, dass ungefähr jeder Dritte in Deutschland bereits mit Homöopathie in Berührung gekommen ist. Ja, das ist also schon eine ganze Menge und jetzt haben wir nochmal 3 Jahre später. Hier haben wir zum Beispiel eine Ärztezeitung, die die meisten Ärzte abonniert haben, die also jeden Tag außer Samstag, Sonntag ins Haus kommt. Das ist vom 2. Oktober. Danach war noch eins gewesen, das habe ich jetzt nicht gefunden, das hatte ich irgendwo zur Seite gelegt. Steht ganz groß, Homöopathie eine Option bei Verbrennungen. Ja, und dann sind auch gleich Seminare aufgelistet, wie man sich da anmelden kann und so weiter und so fort. Also ständig auch nicht nur ein Hinweis, mal ein kleiner Hinweis, sondern in den Ärztezeitungen mittlerweile ganz, ganz, kann man sagen, aggressiv beworben. Und nicht nur die Homöopathie, sondern auch viele, viele dieser Heilverfahren. Und da muss man wirklich staunen, was es da alles da in den sogenannten seriösen Zeitungen der Ärzte da für übersinnliche Verfahren gibt. Hier habe ich noch einen Artikel über Homöopathie, den ich mir mal ausgeschnitten habe. Überschrift: Homöopathie gestärkt. Der Europäische Gerichtshof in Luxemburg hat die Rechte der Hersteller von Naturarzneimitteln gestärkt. Der Gerichtshof entschied, dass in Deutschland auch homöopathische Kombinationspräparate vereinfacht zugelassen werden müssen. Ein Nachweis der Wirksamkeit des Naturmittels sei nicht nötig. Gegen das Urteil des Europäischen Gerichtshofs ist kein Rechtsmittel möglich. Merken wir was? Da steckt jemand dahinter. Ja. Während die pflanzlichen Mittel immer mehr verschwinden, die nachweislich eine Wirksamkeit erbracht haben in vielen Studien, darf ich fast keine pflanzlichen Mittel mehr auf Rezept schreiben. Ich darf aber sehr wohl zum Beispiel sogar für Sprechstundenbedarf und auch in anderen Fällen homöopathische Mittel verschreiben. Eine völlige Verdrehung der Realität, und da sieht man wirklich, dass da eine böse Macht am Spiel und im Spiel ist. Begründer der Homöopathie gilt eigentlich Hahnemann, der von 1755 bis 1843 gelebt hat, aber er war eigentlich nicht der, kann man sagen, der generelle Begründer, weil es gibt sehr viele Vorläufer dieses Prinzips in vielen Kulturen und Philosophien schon vor Christus, und da werden wir auch noch später dazu kommen. Aber man kann sagen, er hat dieses Heilverfahren salonfähig gemacht in Europa, auch in Deutschland. Er hat ja vor allem in Deutschland und in Frankreich praktiziert. Deswegen sind dann die sogenannten D-Potenzen eher im deutschsprachigen Raum bekannt erschienen. Und dann die C-Potenzen, die Zentimalpotenzen, dann eher in Frankreich. Er hat ja dann zuletzt in Frankreich gelebt, ist dort auch gestorben. Und dann gibt es noch diese LM-Potenzen. Da geht es dann schon um eine Verdünnung von 1 zu 50.000. Wir kommen dann nachher noch drauf. Das kann sich kein Mensch vorstellen, in welche Bereiche diese Verdünnung, der Hahnemann besteht ja drauf, dass das Dynamisierung heißt und nicht Verdünnung. Ja, was da geschieht. Und das habe ich, wie gesagt, jahrelang gemacht. Ich habe also wirklich jahrelang, 6,5 Jahre Menschen homöopathisch behandelt. Und ich habe zum Teil wirklich, ich muss es sagen, also es gibt, denke ich, nicht nur diesen Placebo-Effekt, sonst müssten wir wahrscheinlich gar nicht jetzt darüber reden, sondern es gibt wirklich eine Wirkung dieser Homöopathie. Und ich habe es manchmal wirklich erlebt, wenn ich den Menschen das verschrieben habe, oft auch Kindern, Säuglingen, dann riefen die mich an und haben gesagt, sagen Sie, was haben Sie uns da verschrieben? Das wirkt ja so gewaltig. Mein Kind ist schlagartig beschwerdefrei. Und ich habe selber manchmal gestaunt. Manchmal habe ich aus einem Katalog, aus einer Indikationsliste, wo man dann Krankheiten hat und welches homöopathische Mittel soll man nehmen, habe ich dann manchmal einfach herausgesucht, habe dann etwas verschrieben, zum Beispiel einer Frau, die hatte so Tumore in der Gebärmutter, und wir haben dann eine Sitzung über mehrere Wochen gemacht, habe ihr das gespritzt, dann unter die Haut dieses homöopathische Mittel, und die ist dann zum Gynäkologen, der hat gesagt, diese Tumoren, die sind verschwunden. Ja. Also ich denke schon, da gibt es wirklich eine Kraft, mit der eben auch da die Homöopathie oder diese dunklen Mächte auch da zu heilen imstande sind. Die Homöopathie, wie ich schon sagte, die beinhaltet insgesamt 4 Behandlungsprinzipien, die man wirklich wissen sollte. Das erste Prinzip ist die Arzneimittelprüfung am Gesunden. Mit allen Substanzen, die als Krankheitsursache oder mögliche Heilmittel in Frage kommen, müssen umfangreiche Selbstversuche und Selbstbeobachtungen vorgenommen werden. Hahnemann hat ja dann im Laufe seines Lebens zahlreiche Stoffe, vor allen Dingen so Pflanzenextrakte, Pflanzengifte und anorganische Verbindungen bei sich selbst geprüft und nach der Einnahme jede kleinste Veränderung seines Befindens und jedes auftretende Symptom mit äußerster Genauigkeit dann festgehalten. Heute macht man das eigentlich so nicht mehr. Man hat so viel Erfahrung gesammelt, dass man das eigentlich schon alles niedergeschrieben hat in diesen Kompendien, in diesen Büchern. Und diese Versuche macht man eigentlich nicht mehr. Es gibt also ganze Nachschlagewerke. Interessant ist, dass eigentlich der Hahnemann den Beginn der Homöopathie mit einem fatalen Fehler gemacht hat. Er hat ja damals diesen Selbstversuch mit der China-Rente gemacht. Er war ja ein sehr schlauer Mann, das muss man wirklich sagen. Er hat auch sehr viele Sprachen beherrscht, hat dann ein Werk übersetzt und da hat er geglaubt, irgendeinen Widerspruch zu finden. Hat dann selber mal einen Versuch mit der China-Rente gemacht, die hat er eingenommen und da hat er fieberähnliche Symptome bekommen. Und er hat dann daraus geschlussfolgert, wenn ich China-Rente einnehme, macht das Fieber. Und er hat dann, oder man tut auch heute noch, diese China-Rente bei Fieberzuständen einsetzen. Aber man weiß, man hat ja diesen Versuch danach gemacht, dass eigentlich man diese Reaktion auf China-Rinde nicht hat. Man vermutet, dass der Hahnemann eine seltene Allergie auf diese China-Rinde hatte, sodass eigentlich gar nicht eine echte Wirkung der China-Rinde war, sodass eigentlich sogar schon der Beginn seines ganzen Werkens und seiner Werke eigentlich schon auf einen Irrtum beruht, muss man sagen. Ja. Aber er hat es dann mit einer ganz gewaltigen Leidenschaft dann gemacht und hat dann auch an den eigenen Familienangehörigen dann auch viele, viele Versuche gemacht, auch bei seinen Schülern, die mussten das ganz genau aufschreiben und so arbeitet man eigentlich dann mit der Homöopathie, dass man das also ganz gewissenhaft aufschreibt. Dann das zweite Prinzip ist dann das sogenannte Simile-Prinzip. Hahnemann schrieb dazu, wähle, um sanft, schnell, gewiss und dauerhaft zu heilen, in jedem Krankheitsfall eine Arznei, welche ein ähnliches Leiden erregen kann, als sie heilen soll. Also bei der China-Rinde war das dann angenommenerweise das Fieber. Ich will mal ein Beispiel nennen, was ich jetzt noch so aus meinem ehemaligen Wirken als Homöopath, so was mir da einfällt, das ist diese Substanz oder dieses Mittel Lachesis, das ist ein Schlangengift oder aus einer Schlange gewonnen. Und man sagt, oder man geht einfach von der Vorstellung aus, dieses Schlangengift, das wirkt ja dann auch auf die Muskulatur lähmend, sodass man dann im Extremfall dann daran stirbt durch Atemlähmung. Und nun geht man her und nimmt zum Beispiel nach Schlaganfällen, wenn Lähmungen aufgetreten sind, dieses Mittel in potenzierter Form, das habe ich auch viel gemacht damals, und gibt das dann eben gegen solche Lähmungen. So tut man also faktisch versuchen, Ähnliches durch Ähnliches zu heilen. Das dritte Prinzip ist das Prinzip des Potenzierens. Und da muss man vielleicht mal vorausschicken, dass der Hahnemann und die Ärzte damals eine ganz bestimmte Vorstellung von Krankheit hatten. Und zwar hat man angenommen, dass Krankheit eine sogenannte geistartige Verstimmung der Lebenskraft ist. Das war also die Definition, mit der damals der Arzt gearbeitet hat. Krankheit als geistartige Verstimmung der Lebenskraft. Und der Hahnemann hat gesagt, wenn ich eine geistartige Verstimmung der Lebenskraft habe, dann brauche ich ein Mittel, was ebenfalls eine geistartige spirituelle Kraft hat, um diese Verstimmung faktisch aufzuheben und auszulöschen. Und dann hat er einfach diese Mittel dann entwickelt, hat sie potenziert. Er besteht ja darauf, dass man sagt, dynamisiert. Das heißt, es wird immer mehr, in immer vielen Schritten wird das verdünnt und hat dann dabei das auch geschüttelt und geschlagen. Und das war so sein Gedanke, dass man eben durch das Klopfen, Schütteln und Verdünnen eben eine kosmische Kraft, eine bestimmte Energie dann in dieses Mittel einbringt, um eben dann mit dieser geistartigen Kraft dieses Mittels dann eben diese geistartige Verstimmung der Lebenskraft, also der Krankheit, auszulöschen. Und der Hahnemann hat dann gerade zu dem Potenzieren Folgendes geschrieben, oder zu den Verdünnungen. Man hört noch täglich die homöopathischen Arzneimittelpotenzen bloß Verdünnungen nennen, sie sind aber das Gegenteil derselben, nämlich wahre Aufschließung der Naturstoffe und Zutageförderung der in ihrem Inneren verborgenen gelegenen spezifischen Arzneikräfte durch Reiben und Schütteln bewirkt, wobei ein zu Hilfe genommenes unarzneiliches Verdünnungsmedium bloß als Nebending hinzutritt, zum Beispiel Alkohol. Die Stoffe entwickeln die latenten, vorher unmerklich wie schlafend in ihnen verborgenen gewesenen dynamischen Kräfte, welche vorzugsweise auf die Lebenskraft und auf das vegetative System des Menschen Einfluss nehmen. Interessant ist bei diesem Begriff, und er bestand da wirklich darauf, dass man das nicht nur einfach Verdünnung, sondern Dynamisieren nennt, dass das Wort Dynamis im Thessalonischer Brief auftaucht, und zwar im Zusammenhang mit den kommenden Verführungen durch Zeichen und Wunder und Heiltaten und Untertaten. Ja. Und da taucht gerade dieser Begriff Dynamis auf. Ja, und ich denke, dass wirklich auch die Homöopathie, wie diese vielen unbiblischen Heilverfahren, wirklich das Endzeitgeschehen den Antichristen einleiten. Das ist also kein Zufall, denke ich. Ja, vielleicht noch mal zu dieser Tabelle, damit ihr mal eine kleine Vorstellung habt, was sich eigentlich hinter diesen Potenzen verbirgt. Also das ist jetzt diese sogenannte Dezimalverdünnung, die den meisten wahrscheinlich geläufig ist, mal gehört bestimmt, D1, D10, D100. Das geht also bis D10.000. Ich habe das auch damals bis D1000 angewendet. Mal als kleine Vorstellung, angenommen, ich nehme jetzt einen Eimer Wasser. Angenommen, ich nehme jetzt ein Gramm Kochsalz. Die Frauen kennen das ja gut im Haushalt. Man nennt das schön vornehm in der Homöopathie Natriumchloratum oder Natriummuriaticum. Aber es ist eigentlich ganz normales Kochsalz, Natriumchlorid. Nehme jetzt ein Gramm und tue das mit Verdünnen in einem Eimer Wasser. Ja, dann wäre ich gerade mal bei der Potenz D4. Wenn ich die Potenz D12 möchte, und es ist also noch niedere Potenz im Sprachgebrauch der Homöopathen, dann müsste ich dieses Gramm Kochsalz mit dem gesamten Wasser des Bodensees vermischen. Wenn ich die Potenz D22 möchte, müsste ich das Weltmeer nehmen. Die D27 müsste ich die gesamte Masse der Erde nehmen. Bei der D50 die gesamte Masse des Weltraums. Jetzt sind wir erstmal bei der D50, Geschwister. Könnt ihr euch das vorstellen? Ja. Und da gibt es ja eine sogenannte Loschmische Zahl, 10 hoch minus 23. Und man sagt, unterhalb dieser Verdünnung gibt es keine nachweislichen Moleküle oder keine Wirkung mehr. Ja. Also das einfach nur mal so, damit man weiß, dass eigentlich oberhalb der Potenz D23 eigentlich gar keine Wirkung mehr von einem Medikament oder von einer Substanz zu erwarten ist. Aber die Homöopathen sagen eben, nicht das Mittel selbst brauche ich, sondern ich brauche die Energie, die geistartige Kraft dieses Mittels, um eben zu wirken. Versteht ihr? Ja? Und da geht es also wirklich mit den Potenzen bis in die Potenz LM. Und das ist dann 1 zu 25.000. Das wird dann mehrmals. Da gibt es also nicht nur LM1, sondern das geht dann immer weiter. Also das sind Verdünnungen, das kann sich wirklich kein Mensch mehr vorstellen. Vielleicht noch zu den Verdünnungen. Es gibt so eine kleine Einteilung Hoch- und Niederpotenzen. Meist zieht man die Grenze so bei D12. Und es gibt Homöopathen, die wenden dann diese niederen Potenzen eher bei organischen Problemen, zum Beispiel Hautausschlag oder so, an. Und die Hochpotenzen, die wendet man eher dann bei psychischen oder Seelenzuständen oder wenn man irgendeine Gemütsstimmung des Menschen oder des Patienten dann verändern will. Ja, und wie gesagt, ich habe einmal erlebt, dass ich hatte mal das Natriumchloratum in der D22 mal verabreicht. Nein, das war im Notdienst. Das hatte ein anderer Heilpraktiker hatte das verabreicht und ich war im Notdienst zu dieser Patientin gefahren und sie sagte mir, ja, sie hätte diese Potenz D200 Natriumchloratum-Kochsalz von ihrem Heilpraktiker vor ein paar Tagen bekommen und die war also wirklich außer Rand und Band. Die war völlig durchgedreht. Also ich musste sie, oder ich hätte sie wirklich fast in die Nervenklinik einweisen müssen. So kaputt war diese Frau, also völlig von Sinnen. Und man weiß auch aus den Beschreibungen der Homöopathie, dass eben solche Erstverschlimmerungen, wie man sagt, und die sieht man ja positiv, dass die eben durchaus auftreten und dann so gewaltige Reaktionen machen können. Und gerade dieses Natriumchloratum ist dafür bekannt. Und ich habe dieses Mittel auch früher viel, viel eingesetzt. Ja, dann haben wir noch ein viertes Prinzip, das ist dieses individuelle Krankheitsbild. Das heißt, bei jedem Kranken müssen seine Persönlichkeit, seine Charaktereigenschaft, seine Konstitution und vor allen Dingen seine ganz subjektiven Symptome der Krankheit in allen Feinheiten und Zusammenhängen sehr exakt erfasst werden. Kein Krankheitsbild eines Menschen kann auf den anderen übertragen werden, keine Therapie eines Falles für einen anderen übernommen werden. Aus diesem Grunde ist bei jedem Kranken eine umfangreiche Erhebung der Vorgeschichte und der aktuellen Befunde dringend notwendig. Eine solche Untersuchung bzw. Befragung kann ohne weiteres, hier steht es auch, bis zu 2 Stunden dauern. Das habe ich wirklich früher gemacht. Ich habe jetzt gerade vor kurzem in meinen Karteikarten hatte ich mir manchmal das hinten reingetan, dann habe ich plötzlich gefunden, aha, noch aus meiner Zeit früher hatte ich so eine Karte, wie ich eine solche Anamnese gemacht habe. Ja. Und da ging es also um eine Frau, habe ich mir da hingeschrieben, homöopathische Konstitutionsanamnese und habe dann eben diese ganzen Charaktereigenschaften und diese ganzen Zustände erfragt: Appetit, Durst, Vorliebe, Abneigung gegen bestimmte Lebensmittel, Ängste, Schwitzen, Kälte, Wärme, Lachen, Weinen, Tiere, was man mag, Hobbys, was man mag, Fantasie, ordnungsliebend, Reisen, ob man die mag, hilfsbereit, ob man hilfsbereit ist und so weiter. Das geht also bis ins Detail, dann die ganze Vorgeschichte mit der Schwangerschaft, der Eltern und eigene Vorgeschichte und jetzige Erkrankung, wie die Schmerzen sind, ob sie eher stechend oder ziehend oder bohrend. Also das, man kann sich da wirklich vertun in alle Abzweigungen des Geschehens und das macht man dann auch so. Und dann nimmt man eben diese ganzen Symptome und dann gibt es so Nachschlagewerke, wo man dann anhand dieser Symptome dann das entsprechende Mittel dann aussucht. Gibt es mittlerweile sogar Computerprogramme, wo die Ärzte damit arbeiten und dann verordnet man einfach dann, stellt man dann die Patientin dann nach ein paar Wochen wieder. Und ich habe dann damals, sehe ich hier gerade, das homöopathische Mittel Calciumfluoratum in der Potenz D12 jeden zweiten Tag 8 Globuli verordnet. Ja. Also wir sehen hier, das ist also die eigentliche, ursprüngliche homöopathische, die echte homöopathische Konstitutionstherapie, die Hahnemann eigentlich auch so gemacht hat und gefordert hat. Er hat ja ein Organon, das man nennt das, die Homöopathen nennen das die Bibel des Homöopathen, herausgebracht, wo also ganz peinlich genau beschrieben ist, unter welchen Bedingungen die homöopathischen Mittel hergestellt werden, wie sie angewendet werden müssen. Und wenn man jetzt mal sieht, was heute eigentlich geschieht, zu 90-95% in den Praxen nimmt man ja so Komplexmittel, wo das alles zusammengemischt ist, wo der Arzt einfach sagt, ja, also Husten, dann nehme ich eben dann irgendein das ein oder andere Mittel, mir fällt schon gar nichts mehr ein, ist auch gut so. Und dann geht man eben da rucki-zucki, weil man ja Geld verdienen will, dann auf Komplexmittel über. Es hat aber eigentlich mit der ursprünglichen Homöopathie hat das nichts zu tun. Und Hahnemann, wenn der das sehen würde, was in den Arztpraxen abläuft, würde der eigentlich erschrecken. Der würde sagen, so nicht. Da hat er ganz peinlich drauf geachtet. Der hat also wirklich jeden runtergemacht. Und das war ein sehr rechthaberischer, ein sehr streitsüchtiger Mensch. Der ist deswegen, hat sich mit allen verworfen. Der ist 32 Mal in seinem Leben umgezogen. Und immer wieder hat er sich mit irgendjemand überschlagen, wegen irgendwelchen Streitigkeiten. Und der hat also wirklich ganz genau drauf geachtet, aber das machen kaum noch die Homöopathen. Diese Zeit hat man einfach auch gar nicht mehr in der normalen Praxis. Vielleicht noch, es gibt da ganz verschiedene Darreichungsformen. Es gibt eben da Tabletten, es gibt Globuli, also so kleine Kügelchen, die schön süß schmecken. Deswegen möchten das die Eltern immer von den Kindern, die zu mir kommen. Und nachdem ich damals die Homöopathie über Bord geworfen habe, hat sich mein Altersdurchschnitt rapide nach oben gehoben. Da sind die ganzen jungen Mütter mit ihren Kindern alle gegangen, fast alle, nicht alle. Und die wollen das eben so, weil das, die Kügelchen schmecken süß und da sagt man eben eine süße, sanfte Therapie, die keine Nebenwirkung macht und in Wirklichkeit wird die Seele des Kindes schon früh verdorben. Ja, ja, und dann gibt es Tropfen, Injektionen, Zäpfchen, Pulver, alles Mögliche gibt es da. Und dann gibt es eben Komplexmittel, also Einzelmittel nochmal, ja, diese Potenzen dann, D1, C1, LM. Dann gibt es Komplexmittel, wo das also zusammengeworfen ist. Ja. Und dann gibt es dann sogenannte komplexe Pentakane, zum Beispiel Oligoplexe, also ganz verschiedene Sachen. Firmen zum Beispiel, die man wissen sollte, DHU, Deutsche Homöopathische Union, Staufenpharma, Firma Hehl und Wala, Veleda, wo dann auch solche Dinge mit hineingemischt werden in die Homöopathie, wo aber noch zusätzliche andere Gesichtspunkte, rhythmische Schwingungen, anthroposophische Gedanken, da kommen wir später noch drauf, auch mit einer Rolle spielen. Ja, und wie beurteilen wir jetzt eben diese Dinge als Christen? Und da muss man eben wirklich sagen, allein wenn man sich den Lebenslauf schon von Hahnemann anschaut, muss man erschrecken. Dieser Mann hat sich also wirklich viel mit übersinnlichen Dingen beschäftigt. Er war ja Freimaurer seit seinem 22. Lebensjahr. Und man kann beobachten, dass er zunehmend eben auch die Hochpotenzen, je älter er wurde, dann also empfohlen und gefördert hat. Er war auch befreundet mit einem Mann namens Mesmer. Und dieser Mesmer, der hat eigentlich die Hypnose, kann man sagen, entwickelt. Und interessant ist, dass der Hahnemann Zeit seines Lebens ganz, ganz konsequent nur diese zwei Verfahren zur Anwendung an Patienten für sinnvoll erachtet hat. Er hat also jeden Arzt bekämpft und niedergemacht, der gesagt hat, ich kann da auch Pflanzen oder irgendein chemisches Mittel nehmen. Er hat also gesagt, für mich zählt nur Homöopathie und dieser Mesmerismus. Das ist einfach, kann man sagen, so bestreichen, wo man also auch durch Energie, später ist dann daraus die Hypnose, Selbsthypnose, autogenes Training entstanden. Wir kommen da auch später dazu. Aber diese Dinge haben auf ihn gewirkt, schon ganz früh und immer wieder und ausschließlich, kann man sagen. Und da kann man wirklich sagen, dass er da wirklich schon infiltriert war und infiziert war von diesem ganzen Gedankengut. Und dann hat er sich in zunehmendem Maße auch den Philosophien des Konfuzius auch zugewendet. Ich möchte mal ein Beispiel mal vorlesen. Die Philosophie, das schreibt er in einem Brief, die Philosophie bleibt das Höchste, wonach zu streben der menschliche Geist eingeimpft ist. Die Philosophie ist nicht nur die höchste aller Wissenschaften, sondern auch die Basis, das Element aller anderen. Ohne Philosophie kann keine Wissenschaft bestehen, sondern sie sinkt zum Handwerk oder wenigstens zur Hilfsdisziplin herab, vor allem aber die Medizin. An einer anderen Stelle, da ist göttliche Weisheit zu lesen, ohne Wunder, ohne Fabel und ohne Aberglauben. Es ist ein wichtiges Zeichen der Zeit, dass Konfuzius bei uns nun kann gelesen werden. Ihn selber werde ich im Reiche der glücklichen Geister nun bald umarmen, den Wohltäter der Menschheit, der uns den geraden Weg zur Weisheit und zu Gott führt, schon 6,5 Jahrhunderte vor dem Erzschwärmer. Mit Erzschwärmer ist Jesus gemeint. Also man sieht hier wirklich, da ist also wirklich eine ganz gewaltige, finstere Macht, die da auch immer wieder auf den Hahnemann gewirkt hat. Und das hat wirklich sein Leben geprägt, kann man sagen. Und wenn wir jetzt mal schauen, dieses Verdünnungsprinzip, ja, und da haben wir vorhin sehr schön diesen einleitenden Text gehabt, den der Bruder vorgelesen hat, ja, aus 1. Johannes Kapitel 4. Ihr Lieben, glaubt nicht einem jeglichen Geist, sondern prüfe die Geister, ob sie von Gott sind, denn es sind viele falsche Propheten ausgegangen in die Welt. Wir lesen mal noch weiter, weil das ist interessant. Daran sollt ihr den Geist Gottes erkennen. Ein jeglicher Geist, der da bekennt, dass Jesus Christus in das Fleisch gekommen, der ist von Gott. Und ein jeglicher Geist, der dann nicht bekennt, dass Jesus Christus ist in das Fleisch gekommen, der ist nicht von Gott. Und das ist der Geist des Wiederchristes, wir haben es vorhin gesagt, ja, von welchem ihr habt gehört, dass er kommen werde und er ist jetzt schon in der Welt. Wir sehen also wirklich ganz tiefe Zusammenhänge da und wir können wirklich sagen, das ist nicht der Geist, der von Gott gegeben ist. Und dann können wir weiter sagen, dass eben auch diese anderen Gedanken, dieses Simile-Prinzip, Gleiches mit Gleichem heilen, ja durchaus weit reicht in ein uraltes Denkmodell verschiedener Religionssysteme, zum Beispiel in der chinesischen Medizin war das in der Zhou-Zeit bekannt und wurde dann nach der Abkehr von der Dämonenmedizin, wurde auch an dieser Lehre der Entsprechungen festgehalten. Man nahm zum Beispiel Walnüsse und hat sich gesagt, weil das eben eine Struktur oder so eine ähnliche Form wie das Gehirn hat, nimmt man es eben für Krankheiten des Hirnleidens oder so, ja, oder des Gehirns oder des Zentralnervensystems. Ja, und so sind eben viele Wurzeln auch zu sehen, zum Beispiel auch bei Paracelsus hat man Disteln genommen gegen Seitenstechen oder Bilzenkraut, so bei Zahnbeschwerden und so lauter solche Analogien, ja. Das sind, kann man sagen, so Zauberanalogien, die also nichts mit der Bibel zu tun haben. Und wir können also wirklich sagen, das ist eine Lehre, die nicht von Gott ist und die nicht Gott wohlgefällig ist. Deswegen müssen wir sie ablehnen. Wir können sagen, die Herstellung der homöopathischen Potenzen folgt einem typischen Prinzip des Okkultismus. Es handelt sich um das magische Prinzip der Vergeistigung durch Entstofflichung. Ja? Also diese Energie, die man versucht zu gewinnen, durch eben Schütteln, durch Dynamisieren, eine Energie, die sicher nicht von Gott ist. Man muss einfach jetzt schauen, es gibt ja auch dann Gegenargumente von Leuten, die dann sagen, ja, also Homöopathie ist ja eigentlich gar nicht so schlimm. Man findet ja auch schon in der Bibel das Prinzip der ehernen Schlange, wo man die Schlange aufgerichtet hat und wo man dann eben dadurch geheilt wurde und so weiter und so fort. Das ist natürlich, ich denke, da müssen wir nicht drauf eingehen. Das ist wirklich mutwillige Verdrehung des Wortes Gottes. Und dann gibt es ja auch dann Heiler, die sagen, oder Patienten, die sagen, naja, D4, alles, was unter der Potenz D4 ist, ist eigentlich noch phytotherapeutisch nachweisbar. Sogar bis zur D12 kann man sogar noch sagen, kann man sogar noch eine Wirkung erwarten. Und dann ist das ja in dem Sinne keine Homöopathie, sondern es ist ja eigentlich pflanzliche Therapie. Aber auch da würde ich sagen, ich meine, das muss jeder selber prüfen, aber in dem Moment, wo ich dieses Prinzip der Homöopathie habe, da muss ich dann einfach schon kritisch sein. Dann gibt es diese Schüsslersalze, diese Biochemie, diese Salze, wo bis D12 potenziert werden. Man nennt das eben so schön Biochemie, ja, wo man sagt, das ist eigentlich nichts Übersinnliches und dabei sind es eben auch Verdünnungen von D1 bis D12. Ja, und dann sagen manche, ich habe das also auch damals erlebt schon, dass man sagt, ja, man nimmt die homöopathischen Mittel ein, man segnet sie in Gottes Namen und dann liegt der Segen drauf und es steht ja geschrieben, alles, was ich gesegnet habe und einnehme, da kann nicht kein Schaden daraus entstehen. Ja, aber ich denke, das sind wirklich sehr schwache Argumente und denen sollten wir nicht Raum geben. So einfach sollten wir uns das nicht machen. Es gibt dann auch Ableger dieser ganzen Therapie. Zum Beispiel gibt es Spagyrik gibt es, dann gibt es die Nosodentherapie, also so verschiedene Dinge, die sich dann daraus ableiten, aber sie folgen eigentlich alle dem gleichen Prinzip. Zur Bachblütentherapie will ich nur ganz kurz noch eingehen, ist eigentlich auch das gleiche Prinzip. Es wurde ja von dem Dr. Eduard Bach erforscht und er war gleichzeitig Homöopath und Hobbyphilosoph und nach den Worten von Bach steht der Mensch in der Natur und ist mit der Schöpfung als Einheit verbunden, und zwar durch eine gemeinsame, übergeordnete, mächtige Energieschwingung, die mit vielerlei Namen, zum Beispiel Schöpfungskraft, universelles Lebensprinzip, kosmisches Prinzip, Liebe im Sinne höherer Vernunft oder ganz einfach Gott genannt wird. Also hier sieht man auch diese ganze Vermischung, man sieht schon, wohin der Hase läuft. Und dann nimmt man eben diese Blüten, das sind also ungefähr aus 38 verschiedenen Blüten, die man intuitiv dann, die er dann intuitiv bei seiner Arbeit entdeckte, und die hat er dann einfach für die Anwendung von verschiedenen Seelenkrankheiten zur Stärkung der inneren Harmonie genommen und hat sie dann nach ganz bestimmten Gesichtspunkten, unter bestimmten Sonnenkonstellationen und unter bestimmten Voraussetzungen dann ins Wasser gelegt. Und das ist also auch alles sehr mystisch und läuft auch in Verdünnungsbereiche, die nicht biblisch sind, und dann sagt man eben auch, dass diese Bachblüten dann verschiedene Wirkungen haben auf ganz bestimmte Verhaltensmuster, dass man zum Beispiel sagt, mal als Beispiel die Stechpalme, Holly, diese Tropfen, typische Verhaltensweise, erregt sich schnell auf, fühlt sich häufig gereizt, ist oft unzufrieden, neigt zu Eifersucht, fühlt sich leicht beleidigt, ist misstrauisch und fürchtet, hintergangen zu werden, neigt zu Neidgefühlen und so weiter. Und dann gibt es für jede Bachblüte dann eben eine bestimmte Charakterisierung, die man dann zuordnet. Ja, da gibt es eben eine lange Liste von seelischen Verstimmungszuständen mit genauen Beschreibungen und Unterteilungen, nach denen dann eben dieser Kranke oder ein Angehöriger die richtige Blütenessenz heraussuchen soll. Und das müssen wir eben auch ablehnen. Das Menschenbild und die Krankheitstheorien Bachs tragen ganz eindeutige Zeichen des Mystischen. Hier wird ähnlich wie in der Homöopathie und in der anthroposophischen Medizin die Verbindung des Menschen zum Übersinnlichen herangezogen und ist deswegen auch abzulehnen. Gut, jetzt sind wir mit der Homöopathie soweit fertig. Wenn da später Fragen sind, dann kann man natürlich auch fragen, aber wir müssen halt auch ein bisschen auf die Zeit achten, dass das auch auf den Kassetten dann auch alles drauf ist, die Themen. Dann kommen wir jetzt zum nächsten Verfahren. Das ist dann die Akupunktur. Hier haben wir mal zur Einleitung, zur Einstimmung eine Patienteninformation von verschiedenen Krankenkassen, BKK, IKK, Knappschaft, LKK und so weiter. Mittlerweile gibt es von allen das Patienteninformation zum Modellvorhaben Akupunktur. Und die schreiben ja auch tatsächlich dann auch von dieser Lebensenergie Qi, zu der wir nachher gleich dann stoßen werden. Ja. Also ganz offen schreiben die Bei der aus der chinesischen Medizin stammenden Methode der Nadelakupunktur sollen durch Punktion bestimmter Hautstellen die legierten Metallnadeln Schmerzzustände oder Organkrankheiten beeinflusst werden. Diese Heilmethode hat in China eine lange, mehrere tausend Jahre alte Tradition, da wird das beschrieben, und mittlerweile zahlt die Krankenkasse das bei Rückenschmerzen und bei Kniegelenksarthrose. Ja, und jetzt wollen wir anfangen. Vier Grundlagen der östlichen, speziell der chinesischen Philosophie will ich mal voranstellen, weil die sich immer wiederholen. Erstens, Makrokosmos, also Welt als Sterne, Naturgewalten, und Mikrokosmos, also Mensch und seine Organe, entsprechen sich und beeinflussen sich gegenseitig. Das Erste. Das Zweite, der Mensch steht in einem kosmischen Energiefeld und wird von Energie, in dem Fall Qi nennt man diese Energie, durchflossen. Also der Mensch steht in einem kosmischen Energiefeld und wird von einer Energie Qi durchflossen. Dann drittens, jede Krankheit ist Folge eines Energieungleichgewichtes. Viertens, die Behandlung einer Krankheit erfolgt über den Zufluss von Energie nach den Prinzipien von Yin und Yang, wobei alles in der Natur, im Weltall und am Menschen einem dieser beiden Pole zugeordnet wird. Ja, und wir haben wieder diese Energievorstellung, dieses Qi. Und interessant ist eben, dass wir das in vielen solcher okkulten, übersinnlicher Verfahren weiterfinden, ob es bei Hippokrates diese heilkräftige Kraft der Natur ist, ob es beim indischen Yogi das Prana ist, beim Zauberer auf Haiti das Mana oder auch in anderen Medien, bei Zauberern, Pendlern, Okkultisten. Und so ist immer als Quelle der Kraft wird eben eine kosmische Energie oder ja, Naturenergie angegeben. Auch bei dem Mesmer, diese Otsche Kraft, die der Mesmer auch da für sich in Anspruch nimmt, und eben der Hahnemann, diese Dynamis. Ja. Es gleicht sich eigentlich immer so in den Prinzipien, kann man sagen. Deswegen ist es gut, wenn man so prinzipielle Dinge mal weiß. Akupunktur, der Name Akkus und Punktura stehen dahinter, und da kann man sagen, das leitet sich aus dem Lateinischen ab. Akkus heißt Nadel, Punktura heißt Stich oder Pungere. Das ist also Nadelstechen, weiß jeder, was damit anzufangen, hat man bestimmt schon mal gehört und kennt dieses Verfahren, und da werden also Nadeln verwendet, die manchmal nur wenige Zentimeter, manchmal bis zu 10 Zentimeter groß sind. Und wie gesagt, ich habe da auch solche Kurse besucht, wir haben das dann gegenseitig auch versucht und gemacht. Und ja, das ist also auch ein Verfahren in Deutschland, was mittlerweile von 10.000 Ärzten, der Stand ist aber vor vielen Jahren, mittlerweile sind es bestimmt 15.000 Ärzte oder noch mehr oder 20.000, und bei mindestens 30.000 bis 40.000 Heilpraktikern in Deutschland verwendet wird. Man verwendet also bei allen möglichen, vor allem chronischen Krankheiten wie Allergien, Asthma, chronische Infekte, chronische Magen-Darm-Beschwerden und so weiter. Interessant ist, dass dieses ca. 5000 Jahre alte Verfahren mit Wurzeln in der chinesischen Geisterlehre beruht und auch mit astrologischem Hintergrund zu sehen ist. Und interessant ist auch, dass in dem therapeutischen Arsenal der Dämonenmedizin damals insgesamt 13 Einstichpunkte zur Bekämpfung von Dämonen existierten. Das ist also die Wurzel der Akupunktur, kann man sagen. Ja, wir wissen ja aus der Schrift, dass ein fauler Baum oder ein Baum mit schlechten Wurzeln auch keine guten Früchte bringen kann. Ja? Nur, dass wir das gleich von vornherein wissen. Und dann gab es ja damals diesen spektakulären Versuch eines Akupunkteurs, der dann auch übertragen wurde weltweit. Das war so um das Jahr 1971. Da hat man dann einen Menschen genommen und hat ihn anästhesiert, also eine Narkose gemacht, nur mit Nadelstichen, also mit Akupunktur, und hat ihn dann eine offene Operation gemacht. Man zweifelt mittlerweile sehr, ob das wirklich so war. Aber jedenfalls dieses Experiment, was durch die ganze Welt ging, hat eigentlich dann auch die ganzen Türen geöffnet, und seitdem auch lechzt auch Europa und die Welt nach dieser Akupunktur. Und wie gesagt, mittlerweile auch in Universitätskliniken, Kurkliniken, auch in der Ausbildung der Medizin übrigens, muss man auch Homöopathie- und Akupunkturkurse besuchen. Es sind immer wieder bei solchen Veranstaltungen, dass Medizinstudenten zu mir kommen und mich fragen, was soll ich tun? Ja. Das ist eine ganz große Not auch für Geschwister, die dann auch im Studium stehen. Damals war es bei mir noch nicht. Aber das ist wirklich eine Not. Ja. Man muss sich mit sowas beschäftigen. Ja, worauf gründet die Akupunktur? Sie gründet in der Vorstellung eben, wie wir vorhin hörten, dass die Lebensenergie Qi durch Bahnen, sogenannte Meridiane, die man sich so wie Nerven vorstellt, durch unseren Körper fließen soll. Und nach dieser Vorstellung können dann bestimmte Punkte auf diesen Bahnen, auf diesen Meridianen, durch das Einstechen feiner Metallnadeln energetisch beeinflusst werden, eben nach diesem Yin- und Yang-Prinzip. Ja, und dann geht man eben davon aus, dass diese Punkte auf der Körperoberfläche dann verbunden sind mit bestimmten Organen oder Organsystemen und dass man eben dann, indem man an die Oberfläche bestimmte Punkte ansticht, dann eben auch eine Wirkung auf bestimmte Organe im Körper haben soll oder auf bestimmte Störungen von Körperfunktionen. Ziel der Akupunkturbehandlung ist es, dass das Gleichgewicht zwischen den Polen Yin und Yang wiederhergestellt wird und dass dadurch der ungehinderte Fluss der Lebensenergie Qi wieder ermöglicht wird. Ja, das ist also dieser Gedanke. Und da teilt man eben alles nach diesen Hauptgruppen Yin und Yang ein, sowohl von der Diagnose als auch von der Therapie. Die chinesische Medizin hat eine sehr eigenartige und sehr ausführliche Anamnese, also Vorgeschichte, wo man den Patienten befragt, wobei aber da vor allem auch der Puls getastet wird und auch die Zunge angeschaut wird, also schon ein bisschen eigenartige medizinisch auch nicht nachvollziehbare Geschehen. Und dann teilt man das eben ein in diese Kategorien Yin und Yang. Zum Beispiel das Herz entspricht dann Yin, der Magen dem Pol Yang, Sonne Yin, Mond Yang, Silber Yin, Gold Yang. Und es wird alles dann eingeteilt und auch diese Meridiane, gibt es 6 Yin-Meridiane, 6 Yang-Meridiane. Und dann versucht man eben das alles wieder in dieses Gleichgewicht zu bringen, damit eben diese Lebensenergie Qi wieder ungehindert und harmonisch fließen soll. Wir haben es also von einem Denksystem der energetischen Disharmonie von Yin und Yang zu tun. Und da müssen wir eben sagen, das ist ein Modell, was wir nicht gutheißen können, weil eben eine solche Vermischung auch dieser Dinge sich nirgendwo in der Bibel findet. Im Gegenteil, ja. Die chinesische Philosophie besagt eben, dass Yin und Yang, also Licht und Finsternis, Gut und Böse, die gleiche Quelle haben. Im Idealfall sollen sie harmonisch miteinander verbunden werden und im Einklang stehen. Und da wissen wir, dass die Bibel nirgendwo von solchen Vermischungen spricht. Die Bibel sagt, 2. Korinther 6, 14, was hat das Licht für Gemeinschaft mit der Finsternis? Und auch in Jesaja lesen wir schon, weh denen, die aus Licht Finsternis und aus Finsternis Licht machen. Also es gibt ganz viele Hinweise, wo wir also ganz klar sehen, dass das nicht von Gott ist, dass das unbiblisch ist. Dann ist eben auch diese ganze taoistisch-philosophische Vorstellung der kosmischen Energie, dass eben durch angebliche Meridiane in unserem Körper etwas fließen soll. Es ist eine Philosophie, die von Menschen erdacht ist, die also nicht von Gott ist. Und das Wort Gottes sagt uns im Kolosserbrief ganz deutlich, Kolosser 2, Vers 8, leider ist dieser Vers, den hatte ich eigentlich auf der Einladung drauf, aber wir konnten ihn nicht mit ausdrucken, weil das Programm zu lang ist. Auf meiner Einladung ist er noch drauf. Das ist eigentlich so die, kann man sagen, so der Leitgedanke, den ich einfach so in den Raum stellen möchte für diese Tage. Und da lesen wir Kolosser 2, Vers 8. Seht zu, dass euch niemand beraube durch die Philosophie und lose Verführung nach der Menschenlehre und nach der Weltsatzungen und nicht nach Christo. Ja, wir haben also hier, wie auch bei der Homöopathie, auch mit einer Philosophie zu tun, die nicht auf biblischer Basis steht, die wir ablehnen müssen. Dann haben wir gesagt, die Wurzeln der Akupunktur reichen eben in die chinesische Geistermedizin und Dämonenmedizin hinein. Und das kann also auch nicht gut sein, was sich daraus entwickelt. Das muss man auch aus dem Grund ablehnen. Und dann gibt es auch deutliche astrologische Akzente, die auch oft mit einer Rolle spielen und die man also auch ablehnen muss. Diese Akupunktur ist ja ein Bestandteil der traditionellen chinesischen Medizin und die begreift sich oder sieht sich als ein komplexes System, wo also diese Dinge auch wirklich im Paket oder in der Gesamtheit angewendet werden oder angewendet werden sollen. Da gehört eben in dieses Paket der traditionellen chinesischen Medizin neben der Akupunktur dann auch die chinesische Pharmakologie, wo man auch oft solche magischen Heilmittel wie Krötenschleim oder Hirschhörner und irgendwas einnimmt, das ist noch harmlos. Dann gibt es diese spirituellen Übungen, Tai Chi, Qigong, wo man eben auch mit anwendet und dann diese chinesischen Massagen, die also auch in vielen Dingen unbiblisch sind. Und dann habe ich hier mal was ausgeschnitten, mal einen Artikel von einem Facharzt für Allgemeinmedizin, seit 10 Jahren traditionelle chinesische Medizin mit Akupunktur, chinesischer Kräuterheilkunde und so weiter, hat einen Lehrauftrag an der Universität in Frankfurt für traditionelle chinesische Medizin und er sagt, chinesische Medizin ist eine Naturmedizin mit Wurzeln aus Zeiten der Schamanen. Auch Hexen, Böses, Okkultes spielen eine Rolle, sagt er selber. Ja, also wir sehen, das ist auch eine Sache, die wir nicht gutheißen können. Interessant ist ja auch, wenn man so Studien mal betrachtet von der Akupunktur, da gibt es auch sehr viele Widersprüche. Man hat zum Beispiel Versuche gemacht und hat einen definierten Punkt der Akupunktur eingestochen und hat eine bestimmte Wirkung gehabt, nachweisliche Wirkung. Und dann ist man von diesem Punkt weggegangen und die Wirkung war die gleiche. Man hat diese Meridiane und diese Punkte auch bis heute niemals finden oder nachweisen können. Es ist also wirklich ein hypothetisches Modell und selbst einer der ganz großen Akupunkteure musste eigentlich zugeben, dass es diese Meridiane nicht gibt und dass man die gar nicht nachweisen kann. Ja, und da gibt es noch viele andere Ungereimtheiten, aber wir wollen uns hier auf die biblische Bewertung beschränken und da müssen wir wirklich sagen, dass wir es hier mit einer Philosophie zu tun haben und mit einer Lehre, die also wirklich in vielen Punkten von der Bibel abweicht und deswegen abgelehnt werden muss. Wie gesagt, die Krankenkassen, die zahlen diese Behandlungen in vielen Dingen und ja, man kann es also fast bei jeder Krankenkasse einreichen als Leistung und wird bei den meisten Krankenkassen mittlerweile auch wirklich genehmigt. Es gibt verschiedene Möglichkeiten noch bei diesen Akupunkturen, dass man zum Beispiel auch eine Nadel nimmt und die dann erwärmt, Moxibustion nennt man das, wo man eben versucht, durch die Zufuhr von Wärme dann auch diesen Energiegleich oder Energieausgleich noch etwas zu fördern oder zu optimieren. Dann gibt es auch eine sogenannte Laserakupunktur, die man auch manchmal anwendet. Es gibt eine Urakupunktur, die auch bekannt ist, wo man einfach auch nach dem Prinzip von Makro- und Mikrokosmos einfach gewisse Dinge projiziert. Und man geht zum Beispiel auch von der Vorstellung aus, dass ein umgekehrt mit dem Kopf nach unten liegender Embryo sich in dieses Ur faktisch abbilden oder faktisch hineininterpretieren lässt. Und dann geht man an diese einzelnen Punkte heran und versucht dann eben auch eine Wirkung zu erzielen. Es gibt dann also Ganzkörperakupunktur, Fußakupunktur, Kopfakupunktur. Also es gibt die verschiedensten Dinge, wie gesagt auch Laserakupunktur. Und diese Sitzungen dauern meist so ungefähr 20 Minuten. Es werden zwar sehr viele Unfälle und so berichtet. Es gibt also wirklich tatsächlich auch mal schwere Vorkommnisse, dass man zum Beispiel durch eine lange Nadel mal die Lunge angestochen hat und die dann zusammengefallen ist und die Menschen dann dran verstorben sind. oder lebensgefährlich erkrankt sind. Aber sagen wir mal, objektiv betrachtet ist das nicht das Problem. Die ist relativ in der Beziehung nebenwirkungsarm. Aber die Frage ist, was mute ich dann meiner Seele zu, wenn ich das an mir anwenden lasse? Das ist das Entscheidende eigentlich. Und da muss ich mir wirklich überlegen, ob das wirklich einen Segen bringt, wenn ich das mache. Man versucht auch dann in letzter Zeit zunehmend die Akupunktur in ein wissenschaftliches Gewand zu hüllen, indem man Forschungen nachweist, wo man sagt, man kann nachweisen, dass man durch das Einstechen in bestimmte Punkte gewisse Endorphine freisetzen kann. Das sind sogenannte Glückshormone oder Hormone, die auch auf den Schmerzstoffwechsel einwirken. Und das lässt sich wirklich nachweisen. Und man kann schon einiges physiologisch nachweisen. Aber das entbindet nicht von der Tatsache, dass die Akupunktur von ihrer Geschichte und von ihrer Wirkungsweise her wirklich ein unbiblisches Verfahren ist. Und es gibt also auch Christen, die sagen dann, also ich gehe zu einem Arzt, der das nicht von dieser ganzen philosophischen, geschichtlichen Seite her aussieht, der sich auch gar nicht so mit traditionell chinesischer Medizin beschäftigt, sondern der das einfach so im wissenschaftlichen Gewand sieht und dann ist mein Gewissen frei. Ich meine, das muss jeder selber wissen, da muss jeder selber die Sachen vor Gott prüfen. Ja. Es ist interessant, wenn man mal schaut, wir haben noch ein bisschen Zeit, was eigentlich die Akupunkteure selber über die Wirkung sagen. Ja. Und da will ich mal was vorlesen, was Interessantes. Da schreibt ein Akupunkteur: Ich bin in der chinesischen Medizinphilosophie verwurzelt und glaube deshalb, dass es sehr wichtig für Akupunkteure ist, ihr Ying, Qi und Chen zu entwickeln. Denn tun sie es, ist es sehr wahrscheinlich, dass dies einen generell förderlichen Einfluss auf ihre Patienten hat. Ähnlich wie eine spirituell wirklich entwickelte Persönlichkeit einen positiven Einfluss auf ihre Mitmenschen haben kann. Ich glaube, manchmal ist ein Patient wirklich reif für Heilung und der kleine extra Input durch den Akupunkteur, sei es die Behandlung selbst, das Zuhören oder meinetwegen auch das Placebo-Mysterium einer magischen östlichen Heilweise, löst eine plötzliche Veränderung aus. Also so ganz sicher ist sich dieser Akupunktur auch nicht, was jetzt eigentlich diesen Effekt bringt. Und wie gesagt, es gibt also schon zweifelhafte Sachen, wo man also wirklich sagen muss, also da ist es wirklich zweifelhaft, ob die Akupunktur wirklich so in der Form wirkt. Aber schon einfach, weil es ein magisches östliches Denkmodell ist, deswegen müssen wir eben aufpassen. Ja, jetzt will ich mal schauen. Also es sind ja sehr viele Studien dann auch gemacht worden und man hat also auch Studien durchaus vorlegen können, in denen dann auch Wirkung beschrieben wurde, dass eben bestimmte Heilungen geschehen. Sonst hätten übrigens die Krankenkassen natürlich auch nicht die Zulassung erteilt. Man hat also wohl tatsächlich auch für die Behandlung von Kniegelenksarthrose und von chronischen Rückenschmerzen dann auch eine Wirkung nachweisen können, wobei jeder, der weiß, wie Studien entstehen, der weiß auch, dass man da auch manipulieren kann. Aber sei es drum, diese Studien sind wohl nachgewiesen worden und deswegen zahlt es die Krankenkasse. Aber ich denke, es ist einfach traurig, dass die Krankenkassen dann eben die etablierten Verfahren, wie eben diese phytotherapeutische Medizin, dann einfach zurückstellen und dass sie dann einfach dann diesen Drängen oder man sagen, diesem Begehren der Menschen nachgeben. Und das muss man einfach sagen, das ist ja wie auf dem, ja, es ist einfach wie das auch auf dem freien Markt in dieser Gesellschaft ist. Ja. Der Bedarf, der da ist und die Nachfrage, die regeln das System. Ja. Und die Krankenkassen, die wissen ja ganz genau, wenn sie jetzt das ein oder andere nicht anbieten, dann verlieren sie Patienten. Ja. Und deswegen versuchen sie auch oft mit solchen Dingen zu werben und versuchen dann damit auch Patienten in diese Krankenkasse hineinzubekommen. Das ist auch der Grund, warum eigentlich mittlerweile flächendeckend auch die Krankenkassen das eben auch bezahlen. Gut, ich denke, das war's erstmal. Ich habe noch ein bisschen Zeit. Wenn jemand noch eine Frage jetzt speziell zu der Akupunktur hat. Ach, jetzt habe ich noch was vergessen. Kann ich noch mal drauf drücken? Oder ist das schon? Ah ja. Vielleicht noch zur Ergänzung die Fußreflexzonenmassage, ja, und die Akupressur. Ja. Da haben wahrscheinlich einige drauf gewartet, dass man das vielleicht auch noch kurz mit anführt. Also Akupunktur heißt eben mit der Nadel stechen an der Haut. Ja. Akupressur, pressen, dann weiß jeder, was es heißt, drücken. Ja. Und das heißt eben, dass man eben an diesen definierten Punkten durch Druck dann etwas Bestimmtes auslöst. Ja. Und ich weiß noch ganz genau, in den ersten Jahren meiner praktischen Tätigkeit habe ich dann auch so ganze Kopien verteilt aus solchen Akupressurbüchern, habe Leuten zum Beispiel bei Kopfschmerz empfohlen, dass sie an ganz bestimmten Punkten dann da reiben sollen, um eben eine Wirkung auf diese Beschwerden dann zu haben. Dann die Fußreflexzonenmassage, da projiziert sich eben statt auf das Ohr oder auf andere Körperteile dann eben diese ganze Mikrokosmos oder dieser ganze Mensch oder diese ganzen Organsysteme dann auf die Fußsohle, wo man eben das ganz bestimmt eingeteilt hat. Und man sagt, durch das Massieren und Pressen an bestimmten Stellen des Fußes, wo man eben bestimmte Organe zugeordnet hat, kann ich eben auch Einfluss nehmen auf den Menschen, auf Heilung und kann dann eben auch helfen, da eine Heilung hervorzurufen. Aber auch das läuft unter dem gleichen Schema und ist der gleichen philosophischen Grundrichtung zuzuordnen. Und ich denke, auch da müssen wir einfach vom Wort Gottes her diese Dinge, Akupressur und Fußreflexzonenmassage, auch ablehnen. Gut, ich denke, wenn jetzt noch Fragen zu diesem, was ich bis jetzt vorgetragen habe, sind, können wir die vielleicht noch, Bruder Kurt, wollen wir das jetzt so Raum geben für Fragen? Ich denke, haben wir noch ein bisschen Zeit, ja? Das ist schwer zu sagen. Also,
was ist chinesische Massage?
Was chinesische Massage ist? Schwer zu sagen. Ich habe das eigentlich noch nie richtig gesehen, wie chinesische Massage läuft. Aber ich könnte mir vorstellen, dass man da sicher auch diese philosophischen Denkmodelle oder diese Gedanken der Energiebahnen und Meridiane nimmt. Manchmal spricht man ja auch von sogenannten Chakren oder Energiezentren, die man eben versucht, durch ganz bestimmtes Berühren und Streichen dann zu aktivieren, wo man versucht, Blockaden zu lösen, Spannungen abzubauen. Ich denke, dass auch dieses unbiblische System das sicher auch mitgreift. Das weiß man auch von vielen anderen Verfahren, die da in der chinesischen Medizin angewendet werden. Es gibt sicher ein paar wenige Dinge, die man da akzeptieren kann, aber man muss da schon sehr kritisch sein. Normale Punktmassage, das sagt mir jetzt gar nichts. Meinen Sie jetzt, wenn man zum Beispiel eine Verspannung hatte, man tastet diese Verspannung, sogenannte myokulosen Muskelverhärtungen, und dass man die dann durch kräftiges Massieren wieder freikriegt, also das ist ganz gewiss biblisch und normal und gut. Das mache ich bei meiner Frau auch, die freut sich immer darüber, wenn ich mir die Zeit nehme. Und das ist also gar kein Problem, das können wir machen, das dürfen wir machen, das ist gut so, ja. War jetzt die Frage? Oder?
Ich wollte fragen, seit wann bezahlen die Kassen das? Denn ich habe das mal im Buch nachgelesen von alternativen Heilmethoden. Hatte dieses Buch gelesen. Damals war das aufgezeigt in dem Buch, dass der Ursprung nicht gut ist. Es kann nicht so lang sein, dass die das bezahlen.
Also dieses Flyer ist jetzt von 2004. Ich habe aber bei den Vorbereitungen noch ein viel älteres von 2001 in den Händen gehabt. Aber damals waren das noch Modelle, wo man geprüft hat, ob man es zahlt. Das sind jetzt wirklich schon, das ist auch Modellvorhaben, also ich würde mal sagen, also mindestens schon Ein Jahr, ganz bestimmt.
Ja, bestimmt. Ja, ja.
Weil ich werde immer wieder gefragt, ob ich die Empfehlung geben kann. Dann kommen die Leute zu mir und ich sage dann, nein, ich mache das Verfahren nicht, begründe das auch und sage, wenn Sie das machen möchten, dann müssen Sie das selber zahlen oder gehen zu einem anderen Arzt, der Ihnen die Empfehlung gibt. Ich gebe Ihnen die Empfehlung nicht.
Ja, ja. Ich habe noch eine Frage. Sie haben von den Komplexmitteln gesprochen. Kann man da auf der Packung irgendwas erkennen?
Ich das wahrscheinlich noch im Auto, die eine Tüte. Ja, ja, die habe ich noch im Auto. Also das ist so, meistens ist an den Beipackzetteln oder auch außen, kann man lesen, homöopathisches Komplexmittel. Ja, meistens. Aber nicht immer. Ich werde auch noch ein paar Beispiele zeigen dann demnächst. Aber meistens steht dann entweder D oder C oder homöopathisches Mittel. Also meistens kann man das schon erkennen. Aber nicht immer. Zum Beispiel wird beworben ein pflanzliches Mittel, was so gegen Erkältungskrankheiten ist. Und da steht dann, das werde ich euch morgen mal zeigen, oder heute Nachmittag, steht pflanzliches Mittel gegen Infekte. Und wenn man das dann genau anschaut, dann sieht man, dass da Potenzierungen von D1 bis D6, glaube ich, drin sind. Ja. Und da wird aber in der Ärztezeitung, sogar in der Ärztezeitung, beworben als pflanzliches Mittel.
Ich will ja da Meditonsin dazu.
Genau. Meditonsin gehört auch mit dazu. Ja. Nehmen auch viele Christen noch ein. Das ist also auch, das ist zum Beispiel Quecksilber, Mercurius, Cyanatus auch potenziert drin und andere Belladonna auch potenziert. Und das ist auch ein Mittel, was man nicht anwenden sollte. Ja. Bitte? Meditonsin ist homöopathisch, ja. Nein, nein. Eigentlich nicht, dass ich wüsste, nein.
Nochmal zur Akupunktur. Ich habe auch die Frage aufgeworfen, wenn ein junger Mediziner das nur rein sachlich lernt, ohne sich mit philosophischen Hintergrund zu beschäftigen und wendet dann das mechanisch an, ja, kann da etwas verkehrt sein.
Also ich denke, wenn er im Medizinstudium einfach nur Dinge darüber lernt und dann in Tests abgefragt wird, sehe ich da nichts Schlimmes dran, weil ich denke, es ist sogar gut, wenn junge Mediziner und Christen aufgeklärt werden. Aber in dem Moment, wo sie dazu angehalten sind, dann selber solche Versuche vielleicht zu machen, zum Beispiel Akupunktur, das weiß ich jetzt nicht, inwiefern das an den Universitäten auch schon so praktiziert wird, dann wird es vielleicht schon ein bisschen kritisch, wo ich dann praktisch mit Studenten dann anfange, dann schon an bestimmten Punkten zu akupunktieren. Ne? Aber das ist nicht ganz einfach. Da müsste ich selber mal fragen, wie weit das jetzt geht. Also ich weiß zumindest, dass es abgefragt wird im Staatsexamen, sowohl Homöopathie als mittlerweile auch Akupunktur. Ja.
Irgendjemand hat mir dann gesagt, Sie müssten sich auch mit dem Hintergrund, mit dem philosophischen Hintergrund...
Ja, aber das finde ich nicht schlecht, weil das habe ich ja auch gemacht.
Ja.
Und das ist sogar, denke ich, ganz gut und das an sich ist jetzt nicht verkehrt, ja. Dann ist schlecht. Sie sollten es nicht anwenden. Sie sollten es nur für sich selber, eben zur Bestätigung, dass es unbiblisch ist und dass es philosophischen Ursprung hat, sollten Sie es im Medizinstudium einfach zur Aufklärung, im Sinne der Aufklärung, einfach mit integrieren. Ja? Und dann sehe ich da nichts Unbiblisches dran.
Nein, es geht nur um die Anwendung.
Genau, es geht nur um die Anwendung. Ja?
Was passiert bei der Kinesiologie?
Bei der Kinesiologie? Ja, das ist ein Verfahren, da komme ich dann später auch noch drauf, wo man angeblich durch bestimmte Energiearbeit oder durch Energieprüfungen bestimmte Feststellungen treffen kann, zum Beispiel zur Anwendung von Mitteln, auch homöopathischen Mitteln oder von Medikamenten, wo man dann den Patienten hinstellt, ich war da mal dabei früher noch, und dann bekommt er zum Beispiel jetzt ein Mittel mit, was weiß ich, irgendein homöopathisches Mittel, Belladonna D6 in die Hand. Und dann kommt der Kinesiologe und schaut dann, ob der Arm runtergeht. Und in dem Moment, wo er runtergeht, wo eine Schwäche ist, dann hat er eine bestimmte Aussage über die Anwendung dieses Mittels. Also werden zum Beispiel auch Allergien ausgetestet. Man gibt zum Beispiel dann zum Beispiel ein Weizenkorn oder irgendeine Hafersubstanz oder irgendwie eine bestimmte Pflanze, Arnika-Substanz in die Hand. Und dann kommt der Kinesiologe und wenn das runterdrücken lässt, sagt er, aha, liegt eine Schwäche vor, der ist allergisch darauf. Ja. So machen die verschiedene Aussagen, die angeblich auch durch Energiezustände in der Muskulatur und in dem Energiesystem des Körpers eben da zu finden sind.
Ist auch diese Richtung.
Ist auch in die Richtung, ja. Ist auch unbiblisch, die Kinesiologie. Wird ja leider auch in den Schulen angewendet. Ja. Man macht zum Beispiel in den ersten Klassen, unsere Kinder haben das auch, unser eine hatte das mitmachen sollen und wir haben dann immer gesagt, du betest in der Zeit. Ja. Und die Frau ist auch immer ganz nervös geworden, die hat das gemerkt, dass da jemand betet. Ja. Und die machen dann so bestimmte Übungen, kinesiologische Übungen. Und der Professor Franzke, der hat das sehr ausführlich auch dargelegt. Das ist übrigens auch ein Buch darüber, kleines zumindest. Und der sagt eben auch, dass das Dinge sind, die nicht von Gott sind, wo man also durch bestimmte Symbole, die also auch durchaus in der unsichtbaren Welt eine Bedeutung haben und die ungöttlich sind, bei diesen Übungen auch in den Schulen auch die Kinder von vornherein gleich in diese übersinnliche Richtung hineinführt. Das muss man ablehnen. Und also bei uns ist wirklich fast ständig so, dass wir haben jetzt 3 Kinder in der Schule, dass wir fast ständig dabei sind, bei den Lehrern vorzusprechen und sie darauf hinzuweisen, dass da Dinge laufen, die wir nicht begrüßen, die wir nicht mitmachen. Und Gott sei Dank, also bis jetzt haben wir viel, viel offene Ohren gehabt und man hat uns ernst genommen. Es war sogar manchmal so, dass man Dinge in der Schule sogar verboten hat dann aufgrund des Gesprächs. Das war aber vor ein paar Jahren, als diese ich weiß schon gar nicht mehr, ne, das waren nicht Mandalis, das waren so Spiele, wo man dann so Eroberungen gemacht hat, wo man die Karten dann, wo man so geklatscht hat. Wie nennt man das? Ich komme jetzt gar nicht drauf. Jedenfalls, das waren auch so übersinnliche Dinge aus China und die hat man dann an den Schulen, hat man den Pokémon, genau, Pokémon war das. Genau, und diese Pokémon-Dinger, die hat man dann auch an den Schulen sehr, sehr aktuell gehabt damals und dann hat unsere Tochter auch diesen, kam sie mal nach Hause und hat gesagt, ja, die Lehrerin, die hat so ein Pokémon-Tier mitgebracht und hat gesagt, jeder, der das auf den Schoß nimmt, soll dann immer was erzählen. Sie hätte auch gern was erzählt, aber sie wusste, wir möchten das nicht, hat sie das nicht gemacht. Und ich habe die Not von dem Kind gesehen und habe dann einfach gedacht, jetzt war gerade in der Ethos damals auch über diese Pokémons eine sehr schöne Aufklärung, habe ich das kopiert, habe einen freundlichen, aber betonten Brief an die Lehrerin geschrieben. Und die Lehrerin, die hat das wirklich ernst genommen, war eine relativ vernünftige Lehrerin, die auch die Hintergründe nicht kannte. Und die hat dann wirklich das auch angeregt im Schulrat. Und es wurde dann an der ganzen Grundschule dann auch verboten, dass diese Kinder Pokémon-Karten und überhaupt diese ganzen Dinge in die Schule nehmen, dass das angewendet wird. Aber mittlerweile ist es schwieriger geworden, muss ich sagen. Wir waren jetzt gerade vor kurzem in der Schule wegen Matthias, der geht in die erste Klasse, jetzt ist in die zweite gekommen. Und da hat man so Geschichten über Geister, das kleine Gespenst, vorgelesen. Und dann haben wir auch ein Gespräch verlangt und haben dann mit der Lehrerin gesprochen, haben auch die Hintergründe auch dargelegt, haben auch gebeten, dass der Matthias da nicht dran teilnimmt. Und dann läuft es jetzt immer so, die machen ja fast nur, es gibt ja fast nur noch solche Kinderbücher. Ja? Die lesen immer in den Pausen angeblich, damit die Kinder ruhig sind, lesen solche Geschichten. Und die Lehrerin macht das jetzt so, wenn sie anfängt, ihre Geschichten rauszuholen, dann darf der Matthias in die andere Klasse gehen. Ne? Es war für das Kind natürlich nicht ganz einfach, aber ich denke, auch da darf das Kind auch lernen. Und Gott sei Dank, er hat es so angenommen, er hat am Anfang eine große Not gehabt. Aber jetzt, wo Klarheit ist und jetzt, wo man das auch im Gebet einfach zu Gott gebracht hat, sieht man, dass er es mitträgt. Und er sieht schon sehr fein, wo Dinge laufen, die nicht von Gott sind. Und unsere Kinder kommen dann immer wieder, zum Beispiel bei der Julia, letztes Jahr im Unterricht, da sollten sie im Deutschunterricht eine Zauberanleitung machen. Ich habe die irgendwo mit hier in der Nähe, vielleicht fällt sie mir noch irgendwo in die Hand. Und das war also wirklich blanker Spiritismus, also blanke Zauberei, eine richtige Anleitung zum Zaubern. Und dann haben wir dafür gebetet und haben auch der Julia gesagt, wenn die Lehrerin das nächste Mal sagt, dass ihr das machen sollt, und die wollten darüber eine Arbeit schreiben, dann sagst du, dass wir ein Gespräch möchten. Das war wirklich interessant. Die Julia sagte, sonst eine sehr selbstsichere Lehrerin.